Herzlich willkommen zu Wartezimmer Vibes, ein Podcast mit Kim Ulz und Julian Fellinger.
Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Gesundheit.
Viel Spaß in dieser Folge.
Hallo Kim.
Hallo Julian.
Wie geht es dir?
Gut, dir auch?
Wunderbärchen geht es mir.
Was machen deine Lockerungsübungen?
Ich habe gerade mich einmal so geschüttelt, ne?
Sag mal, was wir eigentlich konsequent gar nicht beibehalten haben. Wollten doch am Anfang mal so Sprech- und so Mundübungen machen und so. Und
das war ich habe das ein bisschen gemacht.
Hast du es gemacht?
Ja, ja. Ich habe
heute?
Ja mal gelispelt.
Ja.
Gelispelt. und da habe ich so ein paar Zungenübungen gelernt, die man auch immer noch machen kann. Und dann hat man ein bisschen mehr Spannung in der Zunge und das ist gar nicht schlecht, auch gerade wenn man jetzt so eine halbe Stunde mal durch erzählt.
Hast du dann Sprachtherapie, also Logopädie gehabt als Kind?
Ja, genau, als Kind. Ja,
cool. Ja,
auch nicht so mega lange, aber meine Mutter hatte da immer ein gutes Auge drauf. Ja. Wenn ich schief gelaufen bin oder sonst was.
Das kann ich mir vorstellen bei deiner Mama. Die ist ja sehr liebevoll.
Ja,
die hat schon auf euch aufgepasst.
Deswegen, ja.
Wir lieben deine Mama.
Wir lieben meine Mama.
Ja.
Ganz liebe Grüße. Ich glaube, sie hört den Podcast nicht, aber sie
aber
hat auch nicht mal Spotify.
Die hört den Podcast nicht. Meine Mama hat sich extra Spotify erstmal, da hat sich da eingearbeitet, ne, weil das gar nicht ging. Und ich habe so ein bisschen so eine kleine Fanbase von den Freundinnen meiner Mutter. Das ist ganz witzig. Die hören das immer. Schöne Grüße.
Ganz liebe Grüße.
An die Heidhauser Gang. Und das finde ich total cool. Und die haben schon immer darauf gewartet, dass unsere neue Folge rauskommt. Ja.
Ja,
und
cool.
Wer ja auch wirklich, also unsere treueste Hörerin ist ja deine Schwester.
Ja, ne? Die hört echt immer rein.
Und ich glaube, die freut sich richtig, dass es weitergeht.
Und ein Freund von mir auch.
Ja?
Liebe Grüße an Max.
Cool.
Ja, ich glaube, Podcast kann man ja auch gut mal so zwischendurch, wenn man lange im Auto sitzt, im Zug. Ich habe, glaube ich, letztens Podcast im Flugzeug oder so wieder gehört.
Ja.
Das sind einfach so Momente, wo man sowas sehr gut machen kann.
Was hörst du für Podcasts? Hast du so einen Lieblingspodcast?
Ja. Den Filmdudes-Podcast natürlich.
Ja.
Da geht es immer um so verschiedensten Leuten aus der Filmwelt.
Mhm.
Und da gibt es einfach ganz inspirierende, coole Geschichten.
Cool.
Den habe ich auch echt recht regelmäßig gehört.
Muss ich mal reinhören.
Ja. Und du gemischtes Hack, ne?
Ja, ich bin ultra. Aber es ist ja auch meine Boomer-Generation und so.
Voll.
Also ich liebe gemischtes Hack.
Ja.
Ich kann das mal total relaten. Manchmal ist es ein bisschen assi, aber ist schon okay, genau. Ich feiere das total, die Mad-Sommerpause. Das macht mich schon ganz traurig.
Das
höre ich schon sehr viel. Ich liebe halt einfach Tommy Schmidt, ne? Das ist so witzig, wie man sich ja auch mit Menschen dann identifiziert in so Podcasts und denkt, ja, genau, so bin ich auch, ne? Das denke ich bei dem einfach jedes Mal. Außerdem liebt der Hunde.
Ah, ja.
Deswegen hat er natürlich schon definitiv einen Pluspunkt.
Macht Sinn.
Ja.
Ja.
Und so
ja,
Psychologie-Podcasts
cool.
mag ich schon auch immer.
Ja.
Da höre ich auch ab und an rein.
Bisschen so mentale Entwicklung oder sowas.
Ja, genau. Und so ein bisschen irgendwie sich selbst reflektieren. Ich habe ja einen Hang dazu, Pathologien oder so psychologische Akzentuierung bei anderen Menschen zu suchen und zu diagnostizieren. Und mein Bruder meinte letztens auch, Kim, hör mal auf, immer irgendwelche Pathologien bei anderen Menschen zu suchen. Aber ich habe da Spaß dran. Ich überinterpretiere vielleicht an manchen Stellen dann die psychologische Akzentuierung. Aber
spannend.
Genau, spannend. Nicht jeder ist gleich Narzisst, nur weil er irgendwie mal nicht mit Kritik umgehen kann oder so. Aber meistens sind es ja auch nicht so, haben wir ja nicht so Persönlichkeitsstrukturen, die sich dann komplett ausprägen und gleich einen Krankheitswert haben. Aber jeder hat ja so eine kleine Akzentuierung. Der eine ist so ein bisschen neurotisch, dann gibt es so Menschen, die so ein bisschen histrionisch sind, dann so ein bisschen narzisstisch und ich liebe das einfach.
Ja.
Naja, damit kann man sich dann auch stundenlang beschäftigen.
Das stimmt. Ja.
Da findet man sich ja auch wieder. Ne? Also man reflektiert sich dann ja auch selber gut, was man nicht so gut kann, wo man so seine Schwächen hat. Bei mir ist es definitiv Abgrenzung. Ich kann ganz schlecht Nein sagen.
Mhm.
So bist du auch,
schon mal
ein bisschen vom Typ, ne, glaube ich.
Ja, ja, genau. Ich bin da auch ähnlich. Also ich bin auf jeden Fall besser geworden, so.
Ja.
Auch so Grenzen zu setzen oder auch zu wissen mehr, was man braucht. Das ist auf jeden Fall super wichtig auch, ne?
Also ich freue mich auch schon auf mein Selbstfürsorgejahr nächstes Jahr.
Sehr gut. Ja.
Das wird richtig gut.
Ja.
Ich manifestiere das auch ständig und ich bin da auch ganz im Reinen mit mir, dass das auf jeden Fall so laufen wird, weil man kann sich an seine Grenzen bringen, aber man muss dann auch nochmal sortieren, wie lange man die überschreiten will.
Genau.
Ja. Und was eigentlich wichtig ist im Leben, ne?
Ja, auf jeden Fall. Eine große Frage.
Eine große Frage, was ist eigentlich wichtig im Leben? Ja. Für jeden Fall. Ja auch was anderes.
Ja, und auch irgendwie, glaube ich, in den Zeiten gerade. Auch auf jeden Fall noch mehr.
Und ich habe früher immer so ein bisschen ja über deine Generation geschmunzelt, ne? Weil wir ja, also meine Generation sagt ja, dass so deine Generation eigentlich eher die faule Generation ist, die nicht so viel auf die Kette kriegt und so. Ich glaube, ihr seid uns aber weit voraus. Einmal in der psychologischen Selbstfürsorge. Ich glaube, das sehe ich auch bei meinem Patientenklientel. Viele Menschen würden auch von der Prävention im psychischen Bereich definitiv profitieren. Deswegen finde ich das eine Schweinerei, dass die Politik dafür sorgt, dass die Psychotherapeuten eine schlechtere Vergütung bekommen sollen. Ne? Und da,
stimmt.
Ja, da ändert sich ja viel und das darf einfach nicht sein, weil es entstehen so viele Kosten im Gesundheitssystem durch psychologisch-psychiatrische Ausfälle, Krankengeld durch lange Erkrankungen und das ist so elementar, dass wir eine gute psychotherapeutische Versorgung haben und ich glaube, dass das ein Sparen am falschen Ende ist als drittreichstes Land der Welt. Es tut mir wirklich leid, aber da müssen wir definitiv was ändern. Wir dürfen nicht an Gesundheit sparen. Das ist, aber wir haben schon vorher gesagt, wir dürfen nicht zu politisch werden, ne? Weil das im Moment bei mir ein ganz großes Thema ist. Ich finde es ganz schlimm, dass wir an unserer Gesundheit sparen.
Ja. Ich glaube, riesengroßes Ding auch. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, die Verbindung von Psychologie mit Gesundheit, mit körperlicher Gesundheit, dass das eng verbunden ist. Und das ist schon fatal zu hören, dass eigentlich jeder einen Therapieplatz sucht, aber keiner irgendwie einen findet und dann jetzt auch noch gespart werden soll.
Ja.
Das ist natürlich schade. Und genau zu dem Gen Z-Thema. Unsere Generation möchte nicht arbeiten. Ich glaube, es gibt so und so. Ich habe auch das Gefühl, dass wir so ein bisschen natürlich auch wissen, was wir wollen. Also wir wollen uns nicht ausbeuten lassen. Ich würde mich auch von keinem Chef mehr anbrüllen lassen. Da würde ich halt die Tür verlassen. Also es sei denn, dass es gerechtfertigt. Wenn es gerechtfertigt ist, okay.
Ja.
Aber ansonsten würde ich mich von keinem Chef mehr anbrüllen lassen.
Ja.
Ich meine, ich habe auch das Privileg, aber was heißt Privileg? Ich bin jetzt länger schon selbstständig. Aber ich glaube, da müssen sich an beiden Seiten irgendwie viel tun oder auch in der älteren Generation. Ich glaube, früher war das halt, hat das dazugehört zum guten Ton, dass man halt angebrüllt wurde oder was auch immer.
Ja.
Aber ich glaube, da ist unsere Generation halt so, wir lassen uns das alles nicht gefallen.
Und das ist gut, weil für mich war es selbstverständlich, mir Dinge gefallen zu lassen, ob die frauenfeindlich waren oder einfach nur Dominanz, narzisstisches Gehabe von Vorgesetzten. Man hat das einfach als selbstverständlich und natürlich betrachtet. Und das ist so wichtig, dass sich das ändert. Und ich habe ja zum Beispiel einen sehr laissez-faire Führungsstil. Ne? Wir duzen uns in der Praxis und ich hoffe, meine Mitarbeitenden können das besser sagen, dass ich immer auf Augenhöhe kommuniziere. Manchmal kann ich mich dann auch schlecht abgrenzen, das ist dann vielleicht was Negativeres, aber nur wenn man über private Sachen redet und auch mal miteinander weint oder sich mal in den Arm nimmt oder mal die Mittagspause miteinander verbringt, finde ich, ist man keine schlechtere Führungskraft und das hat mich so bestärkt in dem Podcast, das spricht ja eigentlich dafür, dass man also es ist ja eigentlich gut, wenn man eben so führt, dass man auch irgendwie auf einer selben Ebene ist und auch auf Augenhöhe kommunizieren kann. Das ist ja nicht gleich was Schlechtes, ja. Also deswegen bin ich ja nicht eine schwache Frau und schlechte Führungskraft.
Und da auch zum Thema Männerwelt, da kann man es auf jeden Fall auch nochmal gut eine Scheibe abschneiden, glaube ich. Also ich glaube, es gibt schon eine Grenze irgendwo, vielleicht auch zwischen privat und so beruflich und so, das verstehe ich auch, aber ich meine, man verbringt eine sehr große Zeit seines Lebens mit seinen Chefs, Mitarbeitern, was auch immer.
Ja,
und da soll man doch auch eine menschliche, eine tolle Beziehung haben. Also total. Alles andere wäre irgendwie fatal oder schade.
Ich sehe meine Mitarbeiter häufiger als Familie, Partner. Ne? Das ist,
genau,
das ist einfach
im Prinzip
so.
Ist ja. Das so. Und ja, ich glaube, da muss sich einiges einfach bewegen, von beiden Seiten auch.
Ja.
Ja. Ich habe auch dazu, wir sind so ein bisschen die Generation Aufgeklärtheit, dadurch, dass wir auch mit diesem Smartphone, wir konnten von Anfang an alles googeln. Sobald wir eine Frage hatten in unserem Kopf, konnten wir das googeln, dem nachgehen, mehr oder weniger richtige Antworten bekommen, durch die Vernetzung auch über Social Media. Und ich glaube, das ist halt auch, warum man sich dann manche Sachen nicht mehr gefallen lässt, weil wir halt irgendwie so dann schon groß geworden sind oder mit dieser Technologie.
Ja. Und ich glaube auch, dass die Generation, es heißt ja immer, es war jetzt politisch mal diskutiert worden, dass es keine Teilzeittätigkeiten mehr geben soll, sondern dass man nur in bestimmten Fällen Teilzeit arbeiten darf, dass eigentlich jeder Vollzeit arbeiten sollte. Das ist, glaube ich, der größte Blödsinn ever. Wenn man das so, wenn man das so ein bisschen betrachtet, es gibt Länder, die sind deutlich ärmer als wir und die arbeiten viel mehr. Ja, es gibt Länder, da muss viel mehr körperlich gearbeitet werden. Wir haben aber ja einen so guten Fortschritt, den wir eigentlich ja vorantreiben könnten und mehr forschen könnten, mehr investieren könnten, dass wir gar nicht so viel mehr als Individuum arbeiten müssen. Das bringt uns keinen Vorteil, wenn wir viele Stunden arbeiten in unserem Land. Ne?
Ja.
Und ich denke, dass das total gut ist, dass die Jüngeren auch sagen, okay, es heißt ja nicht, dass man eine Work-Life-Balance, heißt ja nicht gleich, dass man überhaupt nicht mehr arbeitet, ne, sondern dass man für sich guckt, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse. Und witzigerweise ein Coach von mir, mit dem ich ganz viel gearbeitet habe, schöne Grüße an Roland, ich weiß gar nicht, ob der uns zuhört, du, das muss ich ja erstmal eruieren, der hat mal zu mir gesagt, man muss das nicht als Work-Life-Balance betrachten, sondern Work-Life-Integration. Das heißt, ich muss gucken, okay, wie stelle ich mir mein Leben vor und wie passt die Arbeit da gut rein, was sind Stressoren, wo muss ich ein bisschen Abstriche machen, weil bei mir war das immer so, ich war total gestresst von meiner Freizeit, weil ich ja auch meine Arbeit erst zu Ende bringen will und wenn ich dann irgendwie einen Freizeittermin um 18 Uhr hatte und ich kam dann irgendwie, dann kam noch irgendwie akut was rein in der Praxis und es war dann 17:30 Uhr, dann war ich so gestresst und seitdem ich mir nicht mehr diese Freizeittermine so eng an die Arbeit lege, bin ich viel entspannter. Das ist total geil.
Ja.
Also Work-Life-Integration. Ja. Ich glaube, das ist gut.
Ja, ich glaube, gerade auch in der Selbstständigkeit.
Ja.
Ich habe das dann manchmal um 22 Uhr abends, wenn ich noch am Laptop sitze, dann irgendwann so bin, vielleicht mache ich jetzt mal Feierabend. Und da muss man das bewusst auch sagen, jetzt ist vorbei und jetzt lege ich das weg. Weiß ich nicht, meditiere eine Runde oder so. Und dann hat man mir da wieder einen klaren Kopf.
Ich habe viel zu wenig meditiert in letzter Zeit. Mir ist es aufgefallen, irgendwie heute Morgen, ich habe mir wieder keine Zeit genommen. Ich habe ja alles so nacheinander abgearbeitet. Mal nichts zu tun, das muss ich unbedingt wieder integrieren.
Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne?
Ja, irgendwie, du meditierst ja relativ viel. Machst du das wieder ganz gut, oder?
Also mal mehr, mal weniger. Ich mache das auch so ein bisschen nach Bedarf tatsächlich, auch wenn ich merke, ey, es ist irgendwie eine übel stressige Phase gerade, dass man das dann noch mal mehr integriert. Und das ist ja auch schon eine Sache, die man eigentlich in sein ganzes Leben übertragen sollte, im Bestfall.
Die Kunst, entspannen zu können, ne? Sich auf Sachen auch vorbereiten mental und wirklich auch mal mit sich so alleine das auszuhalten, ne?
Total. Und auch, aber was ich auch daraus genommen habe, ist so auch in total stressigen Situationen einfach irgendwie die innere Ruhe zu bewahren und irgendwie trotzdem so einen Ruhepol darzustellen, bringt immens viel.
Hast du Achtsam Morden geguckt? Auf Netflix?
Ja, ja.
Oh, ich liebe es so sehr, weil der
so hat gut, ja. Diese Zwischenszenen, ne, mit diesen.
Diese Achtsamkeitsübung, die der dann macht.
Ja,
und eine Freundin von mir, schöne Grüße an Annika, die suchte das total, meine ehemals angestellte Weiterbildungsassistentin. Und ich hatte ja heute Morgen witzigerweise noch geschrieben und meinte, wir brauchen auch so einen Achtsamkeitscoach.
Damit das ist so super,
wofür?
Ne?
damit wir niemanden umbringen.
Nee, so nur den Coach, nicht genau, nur den Rest lassen wir.
Ich liebe das, wie der da immer seine Achtsamkeitsübung und der holt sich dann ja auch immer raus, egal wie stressig es ist, welche Leiche er gerade wieder im Kofferraum hat und überlegt hat, 30 Sekunden kurz alles runterfahren. Und das ist total
genau
genial.
Genau so muss man es machen.
Ja.
Ja, echt eine lustige Serie. Das beschreibt es aber auch irgendwie so ein bisschen. Ne?
Ja.
Also, gar nicht verkehrt. Sehr cool. Jetzt haben wir irgendwie doch
viel zu lange gequatscht. Jetzt können wir eigentlich direkt zum Thema kommen, so, ne?
Total, ja. Ist doch, gibt's doch immer was zu erzählen. Ja. Ne? Auch einmal durch alle Themen durchgesprungen.
Ja.
Ja. Was ist das heutige Thema? Worüber wollten wir eigentlich sprechen?
Ich wollte ein bisschen was zur Entstehung der koronaren Herzkrankheit erzählen, also die KHK bei uns in der Medizin abgekürzt. Das ist sozusagen die Entstehung der Verengung unserer Herzkranzgefäße, also unser Herz ist mit Blutgefäßen versorgt, ja. Mhm. Weil auch das Herzchen, was ja Blut in unseren Körper transportiert, muss ja selber mit Sauerstoff versorgt werden. Und diese Gefäße können irgendwann im Laufe der Zeit durch bestimmte Einflüsse verengen. Und wenn die akut zugehen, dann ist das der Herzinfarkt, den wir so klassischerweise kennen.
Ja.
Und du weißt immer mein Reden, wir könnten 70% der Erkrankung vermeiden, wenn wir einen guten Lebensstil hätten. Da werden wir wahrscheinlich nie hinkommen. Ja, das ist utopisch. Aber wenn 2-3 Leute und da auch wieder, ne, ich bin immer froh, wenn die meine Studierenden vor mir sitzen und sagen, ja, aber Allgemeinmedizin, ne, die Leute machen doch eh nichts und man verschreibt nur Tabletten. Nein, das ist nicht so. Wenn man denen das wirklich erklärt, dass wir uns jetzt entscheiden zwischen Polypharmazie und Lifestyle-Änderung, sind so viele motiviert, was zu verändern. Ja, und dazu gehört auch das Thema Supplements. Das ist alles eine schöne Ergänzung, aber erstmal muss die Basis Lebensstil verändert werden, damit wir diese Erkrankung verhindern. Und die koronare Herzerkrankung und generell Herzerkrankungen sind immer noch die häufigste Todesursache in Deutschland. Mhm. Und deswegen dachte ich erkläre heute ein bisschen, wie das eigentlich entsteht.
Okay.
Weißt du das?
Ein Herzinfarkt.
Ja, oder wie die Verengung an den Gefäßen entstehen?
Tatsächlich nicht.
Ja.
Also ein Herzinfarkt kennt man natürlich.
Ja.
Ich weiß, dass dann der linke Arm,
gut,
häufig bei Männern.
Ja, das ist gut, dass du das sagst, ja, das da kommen wir letztens, gleich direkt drauf.
Genau, habe ich letztens gehört.
Ja.
Irgendwie sich dann zusammenzieht oder so und dann...
Genau.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass die klassische Symptomatik bei der Untervorsorgung in dem Moment, wenn sich dann irgendwo ein Blutgerinnsel löst und das Gefäß dicht macht, ne, und dann keine Versorgung da ist, eben diese ausstrahlenden Schmerzen in den linken Arm sind. Aber du hast schon was ganz Wichtiges gesagt, bei Männern.
Mhm.
Bei Frauen ist es ganz anders und da wieder das wichtige Thema Frauengesundheit, weil das haben wir in den letzten Jahren einfach ein bisschen vernachlässigt, dass wir geschlechterspezifisch gucken. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Männer vernachlässigen, ja.
Mhm.
Aber wir wissen, klassische Symptome, Schmerzen im linken Arm oder in den Kiefer ziehend, gerne auch mal Oberbauchschmerzen, ne, ganz plötzlich auftretende, und die Schmerzen halten meistens so ein paar Minuten an. Die kommen ganz plötzlich, halten ein paar Minuten an.
Mhm.
Und wenn das stabil ist, also die stabile Angina pectoris, also der stabile Brustschmerz, der ist provozierbar. Das heißt, immer wenn ich mich belaste, tritt der auf. Und das ist so was, was sich langsam entwickelt. Und dann immer wieder, wenn die Gefäße dann nicht ausreichend die Muskulatur versorgen können, kann ich das sozusagen reproduzieren, diesen Schmerz. Und dann gibt es noch die instabile Angina pectoris, die gefährlicher ist. Klingt irgendwie schon so, das ist dann akut und auch in Ruhe. Und dann heißt es auch wirklich, ganz, ganz, ganz wichtig bei so einem Schmerz, 112 anrufen und dann wirklich sofort ins Krankenhaus.
Ja. Ne?
Weil da muss man schon echt gucken, ob man da ein Gefäß dann wieder eröffnen muss. Nur das kann man. Und da darf man sich bitte, bitte, bitte nicht fürchten, dass man da umsonst in eine Notaufnahme läuft, ja. Oder wenn man beim Hausarzt um die Ecke wohnt, auch da einmal reinlaufen, wenn man ganz unsicher ist, bevor man so einen Herzinfarkt da wegatmet, ja.
Ja.
Das machen Frauen übrigens häufiger, Herzinfarkte wegatmen, weil die ein anderes Schmerzempfinden haben und die Schmerzen bei denen auch ganz fehlen können. Die können auch sowas wie Unwohlsein, Übelkeit haben, Oberbauchschmerzen oder eine ganz ausgeprägte Müdigkeit, die nicht kennen. Und die haben nämlich nicht immer diesen klassischen Angina pectoris Schmerz. Und das ist eben das Gefährliche. Und deswegen muss man bei Frauen, wo sich irgendwas im Befinden verändert, auch immer an das Herz mitdenken.
Okay. Ja, ich glaube, mein Bild von Herzinfarkt ist sogar gefühlt, dass man das bekommt und so direkt umkippt.
Ja.
Das ist so mein Bild vom Herzinfarkt, aber so scheint es ja dann gar nicht zu sein in den meisten Fällen.
Genau, es kommt immer auf die Größe des Gefäßes an. Wenn da ein großes Versorgungsgefäß zugeht, ne, das Herz wird von 3 großen Gefäßen versorgt Und da geht eins zu, was wirklich eine Hauptversorgung des Herzens hat, dann findet keine weitere Versorgung der Muskulatur statt. Das Herz hört auf zu pumpen, es kommt kein Sauerstoff mehr im Gehirn an, man hat wirklich einen Herzstillstand und ist reanimationspflichtig. Das gibt es schon auch. Das ist beim ganz akuten Myokardinfarkt tatsächlich auch möglich. Ja.
Aber nicht häufig.
Zum Glück nicht so häufig, aber ich kann keine Zahlen nennen, aber auch nicht so selten. Ne? Also es gibt schon viele Menschen, die ihre KHK nicht kennen, die nicht wissen, dass die Herzkranzverengung haben und da kann es dann schon passieren, leider. Ja.
Okay, bedeutet, man kann das herausfinden, ob man das hat. Aha. Und wie funktioniert das?
Indem man schön zu seiner Vorsorge, zu seinem Gesundheitscheckup zum Hausarzt, zur Hausärztin geht, das ist das Allerwichtigste. Denn es gibt ein paar Risikofaktoren, die die KHK auslösen. Ich erkläre dir mal, wenn dich das interessiert, du hast gar keine Wahl, ich erkläre dir mal, was eigentlich passiert. Ja?
Okay.
Also wir haben ein Gefäß und das Gefäß ist innen ausgekleidet mit der sogenannten Endothelschicht. Das ist die innerste Schicht von einem Gefäß. Ja? Und da kann es immer wieder zu Verletzungen kommen, die im Laufe der Zeit auftreten. Das heißt, Alter ist schon mal ein großer Faktor, aber auch durch Entzündungen, wie zum Beispiel im Rahmen von Übergewicht, bei Diabetes oder Verletzungen durch Rauchen. Rauchen macht immer wieder kleine Entzündungsprozesse im Körper. Es ist nicht gesund für uns und dann kommt es zu kleinen Verletzungen. In diese Verletzung wandert dann leider Cholesterin ein. Auch ein Risikofaktor. Das heißt, wenn ich hohe Cholesterinwerte habe, wandern diese Cholesterine, das schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin, in diese Gefäßwand ein. Und das mag unser Körper nicht und schickt dann Makrophagen, so Aufräumzellen, hinterher. Die fressen das auf, werden zu Schaumzellen. Schaumzellen klingt schon so, als würde Gefäßvolumen eingeengt werden. Ne? Das heißt, das nimmt Platz weg. Und dann weiß der Körper nicht so richtig, was damit anzufangen und schickt aus den unteren Schichten, also die weiter innen im Gefäß liegen, glatte Muskelzellen nach oben, weil der will das stabilisieren. Das ist auch erstmal ganz gut, ja, weil dann werden diese Plaques, wie das genannt wird, ein bisschen stabilisiert. Dann sind die fester und können nicht mehr so leicht reißen. Je instabiler das ist, umso eher kann da mal was losreißen. Aber auch da kommt es immer wieder zu Mikroverletzungen und dann bilden sich sogenannte Trompen, weil auch Blutplättchen da einwandern. Und wenn die abschießen, dann ist es dieser klassische Herzinfarkt oder das Gefäß geht irgendwann ganz zu. Dann passiert das nicht so akut und plötzlich. Aber mit der Zeit ist dann einfach gar kein Durchlass mehr für Blut da und dann wird dieses Gefäß eng und wenn kein Blut mehr ankommt, kann die Muskulatur nicht versorgt werden. Ne? Das sieht man manchmal im Ultraschall, die Patienten merken das gar nicht, sieht man auf einmal so minder Bewegung in manchen Muskelbereichen. Ne? Dann muss man damit rechnen, dass da irgendwie schon eine Unterversorgung da ist. Also, Risikofaktoren, wer ist häufiger betroffen, Männer oder Frauen? Da habt ihr leider Pech.
Männer, glaube ich.
Ja, Männer, genau. Ja. Weil wir Frauen haben Hormonschutz. Bis zu den Wechseljahren kriegen wir eigentlich so gut wie keine Herzinfarkte. Danach, wenn es die Östrogene fehlen, ist es ein bisschen, sind wir leider genauso benachteiligt wie ihr. Was aber nicht heißt, dass Östrogene per se immer gut für den Körper sind. Weil bei Übergewicht, das habe ich ja schon kurz erwähnt, werden Östrogene in den Fettzellen gebildet. Und wenn wir viel zu viele Östrogene haben, verhältnismäßig, macht es auch eher wieder Entzündungen und Gefäßverletzungen. Ne? Aber generell sind Männer tatsächlich häufiger betroffen. Rauchen, Stress, Übergewicht, hohe Cholesterinwerte, Diabetes, all das sollte vermieden werden. Und das liegt nur in der Hand des Einzelnen. Ja.
Spannend, dass wir uns immer wieder dahin zurückbewegen. Irgendwie,
ja,
ne?
Irgendwie schon, ne?
Ja, es ist, glaube ich, immer wieder, geht es in die Richtung.
Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich bin wie so eine Schallplatte in der Praxis. Und ich habe das letztens mal irgendwie zu einem Patienten auch gesagt, es tut mir leid, dass ich dann immer so mecker. Und der hat mir Gott sei Dank das Feedback gegeben, nein, das ist gut, weil das schätze ich irgendwie an ihnen, dass sie mich immer wieder darauf hinweisen und nicht nur einfach Tabletten hinlegen. Ne?
Auf jeden Fall,
ja. Ein ganz wichtiger Risikofaktor, den möchte ich noch kurz erwähnt haben, ist der Bluthochdruck. Bluthochdruck ist der größte Risikofaktor für Herzinfarkte, Schlaganfall und Herzinsuffizienz. Man muss seinen Blutdruck kennen. Ja? Mhm. Apotheken messen den, in Hausarztpraxen kann man den messen lassen und man sollte darauf achten, dass man so einmal im Jahr irgendwie seinen Blutdruck misst, um da nicht einen Bluthochdruck irgendwie zu verpassen. Wird beim Gesundheitscheck-up auch mitgemacht.
Ja. Ja, cool.
Da mega viele einmal, Informationen, ne?
Genau, mega viele Informationen. Aber gut runtergebrochen.
Was mir auch wichtig ist, das haben wir auch schon 100-mal wiederholt, es gibt ein paar Faktoren, genetische Faktoren, die schon eine Rolle spielen.
Mhm.
Das sind familiäre Hypercholesterinämien, ja, und die sind total unterdiagnostiziert. Wir kennen wahrscheinlich 1-2% der Fälle und wir wissen, dass es aber Menschen gibt, die, wenn die im Labor auffallen mit sehr hohen LDL, also schlechten Cholesterinwerten, dann sollten die mal gescreent werden. Das ist wirklich eine Gendiagnostik, weil das extremst wichtig ist für die Nachkommen, ja. Und diese Menschen profitieren auch davon, Medikamente zu bekommen. Ich bin ja immer ein bisschen zurückhaltend, was Medikamente gibt, aber es gibt ganz, ganz wichtig, in der Sekundärprävention sowieso immer Cholesterinsenker. Ja, das heißt, wenn ich schon irgendwo Verkalkung und Veränderung sehe, aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich schon in der Primärprävention von Cholesterinsenkern profitieren. Ja, und die muss man eigentlich finden, um auch präventiv zu arbeiten. Das sind die Menschen mit familiärer Hypercholesterinämie oder mit Lipo-A-Erhöhung. Das Lipo-A ist auch ein bestimmter Cholesterinwert oder ein bestimmtes Protein. Und das Apolipoprotein B, das sind so Marker, die man auch mal im Blut bestimmen kann. Die werden leider überhaupt nicht von der Krankenkasse bezahlt, ja, in der Prävention. Aber das sind so Sachen, die ich meinen Patienten und Patientinnen schon empfehle, wenn man wirklich Interesse daran hat, zu gucken, was kann ich schon machen oder wo sind meine Risikofaktoren, dann kann ich diese kleinen Stellschrauben ja auch angucken. Das macht 10-15% das Risiko aus, da sind wir bei der Genetik, der Rest ist Lebensstil. Aber wenn ich neben meinem Lebensstil vielleicht ein bisschen Optimierung haben will, dann Lipo-A, Apolipoprotein B, mal einen HOMA-Index für Diabetesrisiko bestimmen und mal aus Cholesterin gucken, wenn das sehr hoch ist, mal in der Familie gucken. Gab es da schon häufig hohe Cholesterine? Gibt es da frühe Herzinfarkte, ja, frühe Schlaganfälle in der Verwandtschaft. Und dann muss man so ein bisschen hellhörig werden und die profitieren einfach extremst früh von Medikamenten.
Mhm. Okay. Ja, da ist ja immer in meinem Alter, denkt man sich ja so, ach, da habe ich ja noch Zeit.
Ja.
stimmt das oder muss man da trotzdem
schauen? Ja. Wenn du tatsächlich zu deinem Check-up kommst, was du natürlich auch mal brav machst.
Natürlich, weil den habe ich ja hier gelernt, genau. Wann und wie man den machen muss.
Genau. Dann ist das das Allerbeste, denn je früher wir anfangen, Prävention zu betreiben, umso besser. Die Menschen, die dann mit 70 mit ihren Problemen vor mir sitzen, nie Sport gemacht haben, ihre Blutwerte nicht kennen, ihren Blutdruck nicht kennen, da ist der Drops dann fast gelutscht. Die können genauso noch anfangen, was an ihrem Lebensstil zu ändern. Aber es ist viel, viel schwieriger, als wenn wir das schon in jungen Jahren machen. Deswegen, ich freue mich über jeden jungen Menschen, der in meine Praxis kommt und der Bock hat, Prävention zu betreiben. Immer mit dem kleinen Aber, es sind häufig Eigenleistungen leider, ja, mit dem Hinweis. Die Nachfrage steigt aber und das freut mich extremst.
Ja.
Und nicht ausruhen auf, oh, es ist genetisch, ich kann da nichts für, sondern gerade dann Prävention, Lebensstiländerung, um zu vermeiden, dass was passiert. Und das schafft man auch. Ne? Man muss nicht gleich irgendwie den Kopf in den Sand stecken, aber man kann gucken, okay, was habe ich eigentlich für ein Risiko, worauf muss ich achten?
Mhm. Ja, sehr wichtig auf jeden Fall.
Je früher man zur Vorsorge geht, umso besser.
Okay. Bedeutet eigentlich so wie in fast allen Punkten zur Vorsorge gehen?
Ja.
Der Lifestyle?
Ja.
Den gesund leben und Sport machen?
Ja.
Lifestyle? Nicht rauchen und feiern gehen? und
alles mit dem kleinen Hinweis, die Dosis macht das Gift, ne?
Genau.
Aber wir wissen, Noxen sind halt nicht gut, aber man muss jetzt nicht orthorektisch werden und sich komplett selbst optimieren. Das tut der Seele nicht gut. Es gibt aber doch einige Dinge, auf die man wirklich achten sollte.
Genau.
Ja.
Ja.
Das hast du gut zusammengefasst. Also Vorsorge, Ja. Prävention durch Lifestyle-Änderung, ne? Mhm. Und einfach wirklich das, was ungesund ist, weglassen.
Ja. Ja, und am Ende irgendwie vergisst man, dass es ja dann irgendwo oder irgendwann doch um Leben und Tod auch geht, ne? Also jetzt anfangen lohnt sich dann vielleicht doch.
Ja, weil wir wollen ja nicht besonders, also ich möchte schon noch alt werden, aber ich muss jetzt nicht 100 werden, aber ich möchte gesund alt werden. Für mich
genau,
ist das
ist auch der Unterschied.
Wirklich, es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen, ja, und man ist nie schuld an einer Erkrankung, das ist ja. Bullshit, aber ich kann das beeinflussen, wann Erkrankungen eventuell auftreten und ich kann entscheiden, welche Erkrankung ich noch trigger und ich habe echt null Bock, krank zu sein. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Tabletten schlucken zu müssen. Ich habe keinen Bock, regelmäßig meinen Blutdruck zu messen, dreimal am Tag, weil ich einen Hypertonus habe. Mhm. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich möchte, solange es geht, halt gesund sein und entspannt leben. Und wir vergessen, wie schlimm das ist, wenn man krank ist. Ne?
Ja.
Und es ist mir so ein Anliegen, das nicht zu ignorieren. Und wenn wir Prävention betreiben, würden wir aus meiner Sicht viel Geld sparen im Gesundheitssystem.
Ja.
Mit der Frage, klar, wenn wir alle älter werden, kommen auch mehr Kosten auf uns zu.
Mhm.
Nur mir ist extrem wichtig, dass wir nicht an Gesundheit sparen, weil das für uns, das ist traumatisierend, krank zu sein. Und das macht echt keinen Spaß. Und das muss einfach nicht sein.
Ja. Ich finde, das merkt man dann auch, wenn man mal irgendwie eine Grippe hat oder dann doch irgendwie auch nur ein paar Tage oder eine Woche flach liegt und sich denkt, wow, das ist irgendwie, haut einen doch mehr um und das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs, sage ich mal. Also da gibt es ja sehr viel schlimmere Krankheiten und von daher lohnt sich das.
Ja, total.
Ja. Cool.
Ja, wichtiges Thema und wir kommen immer wieder zum selben Punkt, aber das ist
echt,
wirklich gut zusammengefasst.
Man dreht sich so ein bisschen dann immer wieder dahin zurück, aber es ist auch immer wieder ein kleiner Reminder auch für mich. Wie gesagt, die letzten Monate nicht mehr so viel joggen gewesen, jetzt geht man dann vielleicht doch nochmal mehr.
Aber du hast ja vorher abgenommen und du hast gut gehalten, ne? Also
ich glaube schon.
Ja.
Ich stand auch so lange nicht mehr auf der Waage, aber
Find das alles in Ordnung.
Ernährung macht halt auch viel, ne? Ich meine, da haben wir auch schon mal
Ernährung
ein bisschen.
Ernährung ist wirklich der Hauptbestandteil, was wir einfach noch auch, also Noxen weglassen, Sport und Ernährung, ne?
Ja.
Das sind so die drei Säulen und das ist ganz, ganz elementar, ja.
Ja, auch mein Arbeitskollege Noah, liebe Grüße auch, der hat auch nur durch die Ernährung echt viel abgenommen.
Ist das
klar, waren wir auch immer mal wieder joggen, aber das ist auch nicht nur.
Obwohl ich auch sagen muss, also durchs Rennradfahren und durchs Joggen, wenn man, ich mache ja im Moment so 5 bis 6 Mal die Woche Sport, ich habe extremst schnell viel abgenommen. Also was heißt viel, aber ich habe extrem schnell abgenommen. Deshalb fand ich echt faszinierend, wenn man wirklich seine Muskulatur aufbaut, mehr Verbrennungsmotoren hat und wirklich Kalorien wegballert. Na, ich rede jetzt nicht darum, dann davon mit dem E-Bike um Ballnersee zu fahren, sondern wirklich irgendwie ein paar Höhenmeter ohne Antrieb zu machen und richtig dabei zu schwitzen, dann verbrennst du echt ohne Ende Kalorien und ich kann nur jeden dazu motivieren, das auch zu machen.
Ja.
Ne? Auch da.
Und es macht auch was mit einem mental.
Das macht,
also jedes
das
Mal.
Ist wie ein Antidepressivum, ne? Man muss sich bewusst sein, wenn man das exzessiv macht, dann sollte man mal in sich hineinhören und gucken, wo die eigenen Probleme liegen, außer man ist Leistungssportler, dann darf man das, ja, weil dann verdient man damit Geld.
Ja.
Aber in Summe tut das so gut und ich will auch mal einfach chillen auf der Couch liegen, das gehört auch zum Leben dazu, aber
definitiv.
Wir sollten diese Droge Sport schon auch nutzen.
Definitiv.
Ne?
Sehr cool. Vielleicht dazu kommen wir zur persönlichen Frage.
Ja.
Da du ja jetzt so viel Sport machst, die Frage geht jetzt eher auch an dich. Letzte Folge ging eher an mich. Welche Supplements nimmst du?
Ja, also Magnesium. Ja,
Magnesium.
Magnesium für meine Muskulatur. Ich substituiere noch Kalium, weil ich so ein bisschen dazu neige, Herzrhythmusstörungen nach der Belastung zu bekommen. Und ich habe da mein Kalium bestimmt, das ist an der unteren Grenze.
Mhm.
Durch Schwitzen verbraucht man Kalium und ich schwitze viel beim Sport und deswegen substituiere ich das noch mit.
Mhm.
Dann substituiere ich eins auch meiner Lieblingssupplements eigentlich, Coenzym Q10. Das brauchen die Mitochondrien, die kleinste Zelleinheit und das braucht unsere Muskulatur, unser Herz. Das ist, kennen wir so aus den Cremes, ne, Werbung, Creme mit Kohlenzum Q10. Also ich bleibe auch jung. Ja. Meine, es gibt viele Patienten, die immer sagen, also sie sehen von Mal zu Mal jünger aus. Dann sage ich immer, das ist das Coenzym Q10. Dann Vitamin D. Und wenn man wirklich viel Sport macht, macht auch Eisen Sinn. Also da sage ich ja immer vorher einmal einen Spiegel machen, aber wir brauchen extremst viel Eisen auch, wenn wir Sport machen. Und deswegen substituiere ich noch Eisen. Substituiere ich noch was? Ich glaube eigentlich Vitamin D, habe ich gesagt, ne?
Natürlich mit K2. Im Winter nur oder auch jetzt im Sommer?
Nee, im Sommer auch.
Auch im Sommer?
Ja, okay. Safe. Ne? Es gab eine schöne neue Studie, die zeigt, dass die haben bei Patientinnen mit Brustkrebs im Verlauf oder nach der Therapie Vitamin D hochdosiert gegeben. Und die Gruppe, die Vitamin D bekommen hat, hat im Vergleich zur anderen Gruppe ohne Vitamin D ein signifikant niedrigeres Rezidivrisiko gehabt. Ne? Es gab ja schon immer die Idee, Vitamin D-Spiegel hoch, gleich weniger Krebs. Das konnte man nicht so ganz sicher halten, weil immer die Frage war, okay, da habe ich auch mit einem bekannten Chefarzt, schöne Grüße an Michael, drüber gesprochen. Der ist super schlau, der weiß immer alles und der hinterfragt jede Studie perfekt. Ich stelle mir diese Fragen gar nicht, aber er meinte auch, okay, sind diese Vitamin-D-Spiegel supplementiert oder haben die von Natur aus schon hohen Vitamin-D-Spiegel? Dann macht das einen Unterschied. Okay. Und das war immer so ein bisschen unklar. Und jetzt hat man wirklich gesehen, okay, das waren supplementierte Vitamin-D-Spiegel. Die Menschen haben wirklich Vitamin-D bekommen. Und die haben weniger Krebserkrankungen gehabt. Deswegen ist es bei mir so, die Zeit hat man nicht in meinem schulmedizinischen Bereich. Viele Patienten und Patientinnen von mir kennen das aber schon, dass ich sage, Vitamin D lebenslang nehmen. Einmal im Jahr bestimmt, wenn man es wirklich ganz hoch dosiert nimmt, weil man chronisch erkrankt ist, dann muss man auch auf die Kofaktoren gucken. Ne? Man hat K2, Parathormon, dann Calcium muss gut eingestellt sein, dass uns das Vitamin D nicht Calcium aus den Knochen klauen will. Ja. Nach Bor muss man gucken, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Magnesium muss man mit substituieren, aber das macht Sinn, auch im Sommer zu substituieren.
Und also lohnt sich grundsätzlich.
Genau. Vitamin D ist kein Vitamin, sondern ein Hormon. Ah. Und es braucht nicht zur besseren Aufnahme K2 und Magnesium, sondern zur Wirkung. Wenn wir genug K2 und Magnesium haben, reicht es, Vitamin D zu geben, aber ich substituiere das einfach immer in Kombination, dann habe ich das direkt erledigt.
Ja, ist ja, glaube ich, auch das Gängigste.
Ist das Gängigste, mittlerweile gibt es Vitamin D mit K2 immer und mit 1000 bis 3000 Einheiten kann man sich überhaupt nichts tun. Es gibt auch Vitamin D-Rechner, ne? Wenn man das mal googelt, dann steht da ungefähr, was man braucht, aber ich würde einmal im Jahr einen Spiegel bestimmen und dann kann man gucken, ob man da gut eingestellt ist.
Ja, sehr cool.
Ja.
Good to know.
Substituierst du auch was?
Vitamin D ist das Einzige, was ich im Winter substituiert habe und jetzt, wo die Sonne rauskam, war ich so, ja, passt ja jetzt wieder, aber gut zu wissen auf jeden Fall. Und ja, ich meine, so viel Sonne kriegt man dann hier in Deutschland doch nicht ab.
Das stimmt.
Da müssen wir doch wieder mehr reisen gehen. Ja. Drehen wir uns auch immer wieder im Kreis.
Korrekt. Aber es macht auch Spaß, sich im Kreis zu drehen. Das gehört auch zum Leben dazu.
Und aber gut zu wissen auf jeden Fall. Aber ansonsten eigentlich nichts. Ich habe tatsächlich, wenn ich mich mal ein bisschen krank fühle, Magnesium jetzt mal genommen oder so.
Zink und Vitamin C ist ja in der Krankheit gut. Ja, Vitamin C ist ja eigentlich so mein Lieblingssupplement. Ja. Das substituiere ich ja IV. Ich mag das als Infusion. Achtung bitte bei Infusionen, ja, wenn die nicht unter Arzneimittelbedingungen hergestellt sind oder irgendwie ganz viel versprechen und da 5 verschiedene Supplements drin sind, vorsichtig sein, hinterfragen. Ne? Mhm. Aber reines Vitamin C hat eine gute Studienlage IV und das kann man ruhig machen. Super gut fürs Immunsystem. Tut gut.
Sehr gut.
Ja.
Ja, top. Also einiges gelernt heute wieder. Heute ging es mal ein bisschen ums Herz.
Ja.
Und ich würde sagen, damit können wir es hier abschließen.
That's it.
Letzte Worte noch.
Macht Sport.
Macht Sport.
Macht Sport.
Kann auch Spaß machen.
Kann auch. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Das nervt mich eigentlich auch ein bisschen, dass mir das jetzt Spaß macht. Aber macht es wirklich. Und ich liebe es so, weil man kann es mit verschiedenen Leuten machen. Ich liebe das so. Mir ist es auch egal, ob ich dann schneller oder langsam bin oder sonst was. Ja. Aber es macht echt Spaß und man verbessert sich echt schnell.
Ich glaube auch, Sport draußen machen.
Ja.
Also klar, ich glaube Fitnessstudio, Kraftsport ist auf jeden Fall auch ein super Ding und sehr wichtig auch.
Ja.
Aber auch mal rausgehen.
Ja.
In die Natur.
Zum Kraftsport kommen wir nächste Woche noch bei der Osteoporose.
Super.
Danke dir.
So machen wir das. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.